Ja, guten Morgen. Normalerweise würde ich jetzt an der Stelle sagen, wir machen mit Daniel weiter. Wir machen auch mit Daniel weiter, aber wir nehmen uns ein bisschen Zeit, um mit Daniel weiterzumachen, damit wir nicht hastig werden. Aus ganz bestimmten Gründen. Ja, wir haben gerade ein Gebet gesungen. Herr, mach aus mir ein Gefäß, wie du willst. Und dann kamen noch weitere Strophen, die, wenn man sie wirklich ernst nimmt, schon herausfordernd sind, finde ich. Und das passt sehr gut zu dem Thema, an dem wir angekommen sind. Wir haben uns mit dem Buch Daniel ja mit einem prophetischen Buch beschäftigt. Und ein prophetisches Buch vermittelt als solches ja Wissen über die Zukunft. Wir haben dann erfahren, dass einiges von der Zukunft, die es für Daniel war, für uns schon Vergangenheit ist und sind jetzt an einem Punkt in dem Buch Daniel angekommen, wo es auch für uns in die Zukunft geht. Und an der Stelle macht es vielleicht Sinn, ein bisschen innezuhalten. Denn Wissen über die Zukunft ist äußerst reizvoll. Einfach nur was zu wissen, was kommt, das will ja jeder. Wissen über zukünftige Ereignisse, die keiner kennen kann, vermittelt schon so ein gewisses Gefühl von Überlegenheit. Vor allen Dingen, wenn nicht jeder Zugang zu dem Wissen hat. Aus welchen Gründen auch immer, weil er sich vielleicht gar nicht für Gottes Wort interessiert oder für eine andere Informationsquelle, um die es geht. Jeder kennt den Spruch, Wissen ist Macht. Deswegen neigen viele Leute dazu, sich unglaublich viel Wissen anzueignen. Die Frage ist nur, was macht man denn dann damit? Gibt denn das Wissen über die Zukunft auch Macht über die Zukunft? Wenn wir uns mit Daniel beschäftigen und mit der Zukunft, dann müssen wir uns fragen, wozu? Nur um das Wissen zu haben? Gibt Wissen über die Zukunft Macht über die Zukunft? Ja, also in einigen Fällen ist es ganz leicht ableitbar, wenn ich nämlich wissen würde, ich fahre auf der Autobahn auf der A7, will nach Hamburg und weiß, in 1,5 Stunden kommt da oben auf der A7 ein Stau. Das weiß sonst niemand, dann fahre ich halt vorher runter und stehe nicht drin. Und dann hat mir das schon was gebracht für meine Zukunft, weil ich dann halt eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde oder wie viel auch immer eben nicht verschwendet habe, indem ich rumgesessen bin und nicht meinem Ziel näher gekommen bin. Das heißt also, in dem Fall gibt das Wissen die Möglichkeit, die Zukunft zu gestalten und mich meinem Ziel so nahe zu bringen, wie ich das geplant habe. Das heißt also, wenn wir das beantworten wollen, Wissen an sich nützt gar nichts. Es sei denn, ich wende es an. Und dann stellt sich immer die Frage, wie kann ich es auf meine Zukunft anwenden? Ich habe mal geguckt nach ein paar Zitaten, was die Zukunft angeht, und habe drei rausgegriffen. Eines von Dean Acheson, das war mal ein amerikanischer Außenminister, dann eins von Karl Valentin und eins von John F. Kennedy. Erstmal das vom Außenminister. Das Beste an der Zukunft ist vielleicht der Umstand, dass immer nur ein Tag auf einmal kommt. Fand ich sehr gut. Karl Valentin hat gesagt, die Zukunft war früher auch besser. Und John F. Kennedy hat gesagt, es gibt keinen Fortschritt, wenn die Menschen kein Vertrauen in die Zukunft haben. Die ersten beiden Zitate waren ja eher amüsant, wobei wir auf das erste nachher nochmal zurückkommen. Hier mit dem, was John F. Kennedy gesagt hat, kommen wir der Sache schon etwas näher. Es gibt keinen Fortschritt, wenn die Menschen kein Vertrauen in die Zukunft haben. Denn Fortschritt heißt ja, den wünscht sich eigentlich jeder auch in seinem persönlichen Leben, man will ja weiterkommen, dass man eben nicht da stehen bleibt, wo man schon ist. In welcher Beziehung auch immer. Ich will also wissen, was ist der nächste Schritt, was ist als nächstes dran? Und wenn Kennedy hier sagt, es gibt keinen Fortschritt, wenn ich kein Vertrauen in die Zukunft habe, dann traue ich mich halt den nächsten Schritt nicht, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll. Wenn ich Angst habe, dass ich den falschen Schritt tue oder den Eindruck habe, dass auch der nächste Schritt nichts bringt. Wenn sich vielleicht Frust angehäuft hat oder ja, eine gewisse Form von Aussichtslosigkeit. Das mag jetzt für bestimmte Menschen aktuell ja auch greifbar nah sein oder erlebt. Die Frage ist dann natürlich, worauf stütze ich mein Vertrauen? Worin setze ich mein Vertrauen, wenn ich Wissen anwenden will? Und wir kommen gleich natürlich auch dazu, was bringt uns denn das Buch Daniel? Was ist uns denn da für Wissen vermittelt worden? Und wie können wir es anwenden? Kann ich mein Vertrauen in mein Wissen über die Zukunft setzen? Wir haben schon gesehen, nur etwas zu wissen ist nutzlos, nur angewandtes Wissen, im ganz einfachen Beispiel mit dem Stau, bringt das Ganze was für meine persönliche Zukunft. Also angewandtes Wissen wird auch als Weisheit bezeichnet. Nicht angewandtes Wissen ist dementsprechend unweise. Wenn ich mir also Wissen aneigne, es aber nicht anwende, dann ist das unweise oder einfacher ausgedrückt dumm. Nicht angewandtes Wissen ist einfach nur eine nutzlose Last und taugt allenfalls noch zum Angeben. Dann kann man sich messen, wer weiß mehr. Ganz besonders für einen Christen ist unangewandtes Wissen eine überflüssige Last, weil uns Gott nämlich vorgemacht hat, dass ihn nur angewandtes Wissen interessiert. Gott teilt Wissen mit uns. Und wir müssen uns fragen, wozu? Das ist das Thema dieser kleinen Predigt, die ein Einschub ist in diesen Büchern Daniel. Gott teilt sein Wissen mit uns, jedenfalls teilweise. Wozu? Ganz einfach, damit das, was er uns zu sagen hat, in unserem Leben und in unserem Umfeld Wirklichkeit wird. So wie Dinge durch Jesus Wirklichkeit geworden sind. Wir haben nur ganz wenige Bibelstellen, ich glaube 4 Stück. Die erste schauen wir uns mal an, in Johannes Kapitel 1 an dieser Stelle. Johannes Kapitel 1, Vers 17, da steht, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Mit dem Gesetz, das Mose gegeben hat, ist Wissen vermittelt worden, nämlich dazu, wie ein heiliges Leben aussieht, wie ein Leben aussieht, was Gott gefällt. Aber aus diesem Wissen ist keine Wirklichkeit geworden, weil es für den Menschen gar nicht anwendbar war, denn niemand ist vollkommen. Erst als Jesus Christus kam, ist aus diesem Wissen Wirklichkeit geworden. Und zwar in Gestalt von Gnade und Wahrheit. Deswegen steht hier auch, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden, Wirklichkeit geworden. Er hat das Gesetz in allem erfüllen können, als Erster und Einziger. Und das ist das Vorbild, dem wir verpflichtet sind, zu folgen. Also Wissen über die Gebote nützt nichts. Wissen über den Willen Gottes nützt nichts, es sei denn, ich wende es auf mein Leben an. Ich lasse es in meinem Leben Wirklichkeit werden. Und jetzt fragen wir uns, wozu haben wir uns denn mit Daniel beschäftigt? Einfach nur, um Wissen zu sammeln, um vielleicht eine Lücke zu füllen, die wir irgendwann mal im Gespräch mit anderen Gläubigen oder in der Bibelstunde weitergeben können, dass man das weiß, mitbekommen hat. Nach dem, was wir gerade gelesen haben im Johannesevangelium, ist es sinnlos, so zu denken. Worin besteht also das hinzugewonnene Wissen? Und wie können wir es anwenden? Wer erinnert sich denn noch an Daniel? Ich weiß, es liegen immer viele Wochen zwischen den einzelnen Themen, mit denen wir uns befassen. Können wir mal ganz schnell ein paar Sachen zusammentragen? Was ist euch von Daniel noch präsent? Werft mir mal was zu. Er ist dreimal am Tag ins Gebet gegangen. Er hat nicht das Bild angebetet. Weiter. Ja, ein konsequenter, konsequent in welcher Hinsicht? Konsequent im Sinne in Richtung auf Gottes Willen. Ein konsequenter Lebenswandel. Ihm war Gottes Wille wichtig, ja? Was noch? Einfache Dinge, was ihr noch wisst, ja? Sein Mut gegen die Obrigkeit, sich korrekt zu verhalten, genau. Nicht als Revoluzer, sondern als Gotttreuer. Dieser Mut, immer wieder hinzustehen für das, wovon er überzeugt war. Was noch? Er ist in die Löwengrube gegangen. Und er wurde bewahrt. Noch was? Er hatte auch Freunde. Sehr gut. Er war nicht allein. Er hatte Freunde und ist mit diesen Freunden in den Feuerofen gegangen. Genau. Genau. Er hatte Mitarbeiter, die ihm ans Leben wollten, und sein Lebenswandel war so untadelig, dass nichts an ihm gefunden werden konnte. Ja, also, das ist schon eine Handvoll, wir haben wieder einiges vor Augen. Daniel war es wichtig, Gott mit seinem Leben zu ehren. Das war sein Lebensziel. Er wollte Gottes Willen Wirklichkeit werden lassen in seinem Leben und ihn mit seinem eigenen Leben ehren. Und zwar genau an der Stelle, an die Gott ihn gestellt hat. Ich gehe mal davon aus, uns ist allen noch in Erinnerung, dass das nicht seine Wunschposition war oder nicht seine Wunschposition gewesen sein dürfte. Denn er ist ja von einer Weltmacht deportiert worden, verschleppt worden. Er stand also nicht an der Stelle, an der er sein Leben vielleicht mal gesehen hat. Wir kennen Daniels Pläne nicht. Wir wissen, dass es ein junger Mann war. Aber er wird Pläne gehabt haben. Er hat eine hervorragende Erziehung genossen, die ihm Weitblick vermittelt hat. Der hat sozusagen über den Tellerrand geguckt, mit Sicherheit. Und er wird Pläne gehabt haben, in seinem Umfeld, wie er sich als Gott getreuer einbringen kann. Und dann kommt ein Ereignis, reißt ihn dort raus. Seine Pläne sind nichts mehr wert. Und er steht an einer völlig neuen Stelle und macht das, was er sich vorgenommen hat. Er hat sich damals die Frage stellen müssen, kann ich mein Ziel, Gott mit meinem Leben zu ehren, auch hier Wirklichkeit werden lassen? Da, wo ich jetzt hingestellt bin. Die Erkenntnis, dass seine eigenen Pläne irrelevant, unwichtig, nichtig, vorbei sind, die war endgültig und ziemlich schnell da in Daniels Leben. Bei uns dauert das manchmal länger. Dazu nachher noch. Gott. Entschuldigung. Gott hatte einen bestimmten Plan mit Daniel und Daniel hat Ja gesagt. Er stand in dieser Situation, Gott zu ehren in einem Staat, der Gott missachtet, unter einer Führung, die gern selbst Gott gewesen wäre, und in Zusammenarbeit, wir haben es gerade schon gehört, mit Menschen, die ihn töten wollten, weil er Erfolg hatte. Aber, wir haben es auch gehört, er hatte Freunde, die das gleiche Ziel hatten, und mit denen er sich stärken konnte. mit denen er gemeinsam Entscheidungen getroffen hat. Und wir dürfen uns an der Stelle, in die wir stehen und in der uns jeden Tag aus diesem Buch Wissen angeboten wird, einfach fragen, in welcher Situation stehe ich, in welcher Situation stehst du? Welche Pläne hattest du denn als junger Mensch? Oder hast du als junger Mensch? Hängst du dran? Immer noch? Oder wie sehr hängst du dein Herz an deine Pläne? Willst du sie für dich behalten oder Gott anbieten? Wozu hast du Ja gesagt oder hast du noch gar nicht Ja gesagt? Josua hat sein Volk, das er geführt hat, damals vor eine Entscheidung gestellt, ganz gottgemäß, nämlich freiwillig. Er hat ihnen ein Angebot gemacht. Wir lesen die zweite Bibelstelle, Josua 24. Josua Kapitel 24, wir lesen die Verse 1 und 15. Und Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem, und er rief die Ältesten von Israel, seine Häupter, Richter und Vorsteher zu sich, und als sie vor Gott getreten waren, da sprach Josua zu dem ganzen Volk. Und jetzt den Vers 15. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Interessant ist, dass uns hier in diesem Vers 1, deswegen haben wir den gelesen, in dem zweiten Satz klar gemacht wird, vor wem das Volk steht eigentlich. Es steht nämlich nicht nur vor Josua, sondern es steht vor Gott. Und als sie vor Gott getreten waren, da sprach Josua zu dem ganzen Volk. Wenn du eine Entscheidung triffst über das, was du damit machst, mit diesem Wort, stehst du immer vor Gott. Und das Angebot, was hier gemacht wird, ist eine freie Entscheidung zu treffen. Wem willst du dienen? Hat Gott durch Josua gefragt. Viele von uns haben diese Entscheidung schon getroffen. Mancher ist noch in der Überlegung. Mancher hat sie vielleicht verworfen. Stehst du noch zu deiner Entscheidung? Oder ist sie dir eine Last geworden, die du herbringst jeden Sonntag und wieder mitnimmst nach Hause? Das Wissen um Daniel ist uns gegeben, damit wir ermutigt werden, so zu handeln wie er und an der Entscheidung, die wir getroffen haben, festzuhalten, weil sie gesegnet ist und weil wir das an Daniels Leben sehen. Es ist aber nicht nur die eine Entscheidung gefragt, sondern es sind immer wieder Entscheidungen von uns gefragt. Die erste Entscheidung und die wichtigste, die uns gestellt ist oder die von uns erbeten wird, sie wird nicht verlangt, sie wird erbeten. Wir möchten uns doch bitte Gedanken darüber machen. Es ist eine ernste Frage. Die stellt Jesus uns selbst. Die dritte Bibelstelle in Lukas 9, Vers 23. Lukas Evangelium Kapitel 9, Vers 23. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Da sehen wir, dass es gar nicht nur amüsant, sondern auch recht weise war, zu sagen, dass vermutlich der beste Umstand an der Zukunft der ist, dass immer nur ein Tag auf einmal kommt, ja? Wenn wir hier sehen, dass wir unser Kreuz täglich auf uns nehmen sollen. Nicht das ganze Kreuz des Lebens auf einmal. Tag für Tag. Aber wir sollen es auf uns nehmen und uns selbst verleugnen. Wir müssen das nicht tun. Es ist ein Angebot. Aber wer Jesus nachfolgen will, wer das wirklich will, der kommt darum nicht herum. Oder er zerreißt sich. Wir können uns also fragen, so wie wir Daniel angeguckt haben und geguckt haben, wo hat Gott ihn hingestellt? In welche Bedingungen dürfen wir uns selbst fragen? Wo hat Gott mich hingestellt? Wo hat Gott dich hingestellt? Wo ist deine Nachfolge gefragt? Bist du Mann oder Frau? Worin besteht deine Lebensaufgabe? Und was davon ist Realität in meinem und in deinem Leben bisher geworden? Bist du verheiratet? Liebst du deine Frau? Respektierst du deinen Mann? Woran merkt deine Frau oder woran merkt dein Mann das? Hast du Kinder? Lehrst du sie von Gott zu gelegener oder ungelegener Zeit? Hast du die Kraft für diesen Kampf täglich? Bist du Arbeitnehmer oder Arbeitgeber? Dienst du deinem Arbeitgeber gut? Versorgst du deine Arbeitnehmer gut? Auch die Sonderbaren? So oder so? Hast du Freunde? Bist du anhänglicher als ein Bruder, wie es in Sprüche 18, Vers 24 heißt? Treu, zuverlässig? Überall dort gilt in allen diesen Lebensbereichen, allen diesen Fragen, da kann man noch Fragen dranhängen, das sind die, die ich mir gestellt habe, die Gott mir gestellt hat und die wir uns stellen sollten, wenn wir mit Wissen aus seinem Wort hantieren. Willst du Nachfolge leben? Wenn ja, dann tu's. Wenn nein, dann sei ehrlich zu dir selbst und gesteh dir ein, dass du nicht die Lebensaufgabe als Mann oder Frau Wirklichkeit werden möchtest, sondern deine eigenen Ideen. Gesteh dir ein, dass du deine Frau nicht wirklich liebst oder deinen Mann nicht wirklich respektierst. Gesteh dir ein, dass du deine Kinder lieber dieser Welt und ihren Fürsten überlässt, anstatt den Kampf gegen ihr Murren aufzunehmen und für sie zu beten. So kann man sich weiter Fragen stellen und Eingeständnisse machen. Wenn du nicht weißt, ob du wirklich nachfolgen willst und die Entscheidung nicht triffst, trifft die Zeit die Entscheidung für dich, denn dann stirbst du an der Lauheit und ein Teil deines Umfeldes mit dir. Wichtig ist noch zu wissen, was Nachfolge nicht ist. Wir haben hier von Selbstverleugnung gelesen. Nachfolge ist es nicht, sich in den Kampf gegen sein Ego zu stürzen. Denn das ist nicht Selbstverleugnung, sondern damit räume ich meinem Ego, meinen alten Plänen, einen Stellenwert ein, dem überhaupt nicht zukommt. Verleugnen heißt, wissen, dass es nicht mehr existiert. Die feste Überzeugung leben, dass das Alte vergangen ist und Neues geworden ist. Wer sich in den Kampf gegen alte Sehnsüchte, alte Pläne stürzt, wagt einen Kampf, den er nie gewinnt, ist mit sich selbst beschäftigt, mit Hader und Schmerz über nicht realisierte Träume. Frieden über das, was wir lassen müssen, kriegen wir nur in der Nachfolge, nicht im Kampf mit unserem Ego. Das fordert das Vertrauen in die Zukunft, das nur Jesus anbietet, weil er gekommen ist, um eine Zukunft zu geben. Und damit möchte ich schließen und den letzten Vers aus Johannes Kapitel 10 mit uns lesen. Johannes 10, Vers 10, der zweite Satzteil. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Es lohnt sich also, sich weiter mit dem Wissen zu beschäftigen. Das werden wir auch tun. Wir werden weiter uns mit Gottes Wort beschäftigen und wir werden uns der Aufgabe der Nachfolge stellen. Ich wünsche allen, dass sie den Mut haben, sich diese Fragen ernsthaft zu stellen und dass sie gute Antworten finden. Amen.